wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Meinst du die Leiter hebe?
Die muss nur einmal heben.
Meinst du, sie hat genug lang?
Scala, Scala, die Leiter.
Jeden Sonntag um 12 Uhr.
88,1.
Hallo miteinander, hier ist also die Sendung Scala. Wir bringen für den Anfang gerade mal ein paar Informationen, die wichtig sind für all die, die jetzt uns zuhören. Und zwar als erstes, wir haben ein Postcheckkonto eröffnet. Wenn ihr jetzt schon den Griffel dabei habt, könnt ihr vielleicht das schnell aufschreiben. Das wäre vor allem für Leute, die Stutz spenden für die Sendung. Und zwar Geld, das man braucht für den Vertrieb von dieser Sendung in die Knäste hinein, wo man nicht hören kann. Also einfach was außerhalb des Sendebereichs ist. Dann möchten wir auch Bücher können schicken und Geschenke für Leute, die Geburtstag haben zum Beispiel. Also das Konto lautet Frau Eleonora Zimmermann. Und Zimmermann ist also nicht identisch mit dem von der Gefangenengewerkschaft. Das ist ein Zufall. Frau Eleonora Zimmermann. Konto Scala und die Nummer ist 80-34-516. Konto Scala Nummer 80-34-516. Dann für alle, die uns Sachen schicken für diese Sendung, sagen das Plattenwünsche, Gedicht oder sonstige Infos aus dem Knast an die folgende Adresse: ALR Scala. Postfach 477 8034 Zürich. ALR Scala Postfach 477 8034 Zürich. Und dann gerade noch etwas für die Sendung in zwei Wochen. Am 12. Februar wird scheint das LoRa den SP-Parteitag live übertragen. Das bedeutet, dass Scala nicht am Sonntag kommt, sondern sehr wahrscheinlich am Samstag. Aber wir werden euch dann genug früh darüber informieren. Und jetzt nochmal etwas zu den Musikwünschen. Diesmal sind schon viel mehr Wünsche gekommen. Und dazu wäre einfach noch Folgendes zu sagen. Wenn ihr Wünsche habt, schickt einen Wunsch nicht allein schicken, sondern ein paar Wünsche uns zukommen lassen. Weil wir haben dann das Problem, dass wenn wir irgendwie an einer Platte nachsäckeln müssen und die dann doch nicht finden, dass wir dann einfach nichts mehr haben. Also einfach ein paar Wünsche bringen. Gut, und das Nächste wäre schon etwas für so ein Geburtstagskind. Es kommt jetzt ein Gruß für jemanden, der Geburtstag hat.
Hoi, Jure. Gell, du hast auch von mir Geburtstag gehabt. Ich habe heute auch Geburtstag. Ich kenne dich zwar fast nicht mehr. Gell, du? Du bist immer so lang gebacken für einen Willi-Ball gefahren. Und du hast einmal ein Buch an der Bäckerstrasse gehabt. Du hast immer das so gern gehabt, wie du selber backen fährst.
Ich bin jetzt auch schon grösser. Ich gehe jetzt auch in Kinski. Wir singen immer so schöne Lieder. Soll ich dir mal eins von denen singen? erzähl dir das mit dem Tambour. Ich bin der Tambour, rum, bum, bum, und laufe drüber, dringel um. Und wenn ich drüber rum bin, so darf ein anders der Tambour sein. Der Back, es ist am Morgen kalt, da kommt der Willi bald. Er sagt auf seinen Backer und packt ein tiefes Loch. Was noch?
Also, weißt du, wer ich bin? Ich bin Claudia. Unsere Schwester. Weißt du, was ich im Kindesgarten gemacht habe? Wenn wir in Ringe reihen, die Mädchen gehen die Beine. Hör mal vorsingen. Ringe, Ringe reihen, die Mädchen gehen die Beine. Buben gehen die Tase noch zu machen. Alle husch, husch, husch. Jetzt weiss ich, was ich mache. Ich komme in einen Bach und fange einen Fisch und bringe auf den Tisch. Hei, 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 da sind wir daheim, auf den Bergen, hei, hei. Vor Soli kommen zu laufen, der Bauer wird go verkaufen. Schnuffelnässli, Dringelschwänzli, Squackelörli, Kugelränzli, aber das kleinste Lotteriebein, komm, spring wieder heim. Ein grosser, ruhiger Schnee, das sollte ein Schneemagen, juh, hey! Ein Kopf, ein Bauch, sehr lange Arm, ein Besen hat er auch noch ein. Zoberst auf dem Kopf, ein Hut, jetzt gefällt er sicher allen gut. Mir ist etwas in den Sinn gekommen von der grossen Claudia. Die grosse Claudia redet immer so lustig. Sie macht immer mit uns ein Spiel und das geht so. Anke stossen, Baueli machen, Baueli machen, aufstreichen, aufstreichen und abgießen. Wir wollen dir noch den Backen führen. Will ich bald laufen. Ciao, bis nächstes Mal. Wir lernen dir den Willi bald kaufen. Ciao, bis nächstes Mal.
Ja, also das war so etwas Schönes gewesen, Claudia und Andrea. Gell, das habe ich auch gemacht mit dem Telefon. Das machen wir halt ein anderes Mal. Und jetzt lassen wir für den Jury von euch, den Backerführer Willibald, laufen.
Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald. Es ist am Morgen kalt, da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Was noch? Na ja, so fängt das an. Dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus, und in das Haus hinein ziehen feine Leute ein. Die Miete ist sehr teuer, kostet 700 Eier. Wer kriegt die Miete bloß? Der Boss. Der Boss kommt groß heraus. Dem Boss gehört das Haus. Dem Boss gehört der Acker, der Kran und auch der Bagger und alles, was da ist. So ein Mist. Der Boss steht meistens rum und redet laut und dumm. Sein Haus, das soll sich lohnen. Wer Geld hat, kann drin wohnen. Wer arm ist, darf nicht rein. Gemein. Der Willibald kriegt Wut. Er sagt, das ist nicht gut. Er steigt auf eine Leiter. Hört her, ihr Bauarbeiter. Der Boss ist, wie ihr seht, zu blöd. Sein Haus, das bauen wir. Was kriegen wir dafür? Der Boss zahlt uns den Lohn aus, die Miete für sein Wohnhaus, die ist in unserem Lohn nicht drin. Das hat doch keinen Zweck. Der Boss geht besser weg. Dann bauen wir für uns selber ein schönes Haus mit Keller. Da ziehen wir alle ein. Auf ein, wie Willibald das sagt, so wird es auch gemacht. Die Bauarbeiter legen los und bauen Häuser schön und groß, wo jeder gut drin wohnen kann, weil jeder sie bezahlen kann. Der Baggerführer Willibald baut eine neue Schwimmanstalt, da spritzen sich die Leute nass. Das macht sogar dem Bagger Spaß.
Wenn ab.
Ja, für euch gibt es jetzt auch noch gerade eine Überraschung. Der Jüri hat uns nämlich ein Brief geschrieben und hat gesagt, er hat ganz lange Zeit nach einem kleinen, einem mittleren und einem grossen Mädchen, Claudia und Andrea und Niki, er wünscht euch nämlich das Lied von den Schmuddelkindern, mit denen man nicht spielen sollte. Und er hofft, dass ihr jetzt auch zuhört und schon denkt, dass ihr es schön habt beim Spielen.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akambiss Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zumal, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt, lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor dürren Tanten greisen, unter roten Rattenwimpern, Parkerkinderszenen klimpern und verklemmt in vierer Reihen. Knochen morsch und morscher schreien, zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält. Schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon, dann hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenstelle riss er ab an ihre Stelle, ließ er Gärten für die Kinder. Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen. Schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick. Kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl. Dann roch er an ihm, schlug ihn, schrie stinks nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Gehe in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Und eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgebellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen auf nem Hak am Liederblasen, Rattenfell am Kragen tragen. Hinkte hüpfend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern und strich um Kaninchenstelle. Eines Tags in aller Helle hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Seine Leiche fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
In der letzten Sendung haben wir vor allem über die Flucht vom Waldi Stürm erzählt und Briefe vorgelesen. Zwei Tage später, nach dieser Sendung, hat man im Tagesanzeiger lesen, dass zwei Spanier aus der Strafanstalt Poschü ausgebrochen sind. Sie haben zwei Geiseln genommen und sind mit denen auf dem Flughafen von La Blechette verschanzt dort. Weiter steht im Tagi, dass ein Polizeiinspektor, der Vögeli, wollte mit dem einen von diesen zwei oder mit beiden verhandeln und sei waffenlos auf die zugegangen und sei vom Spanier Avilés verschossen worden. Ein pikantes Detail, das nicht in der Zeitung steht, das ist, dass der Polizeiinspektor Vögeli derjenige war, der Avilés verhaftet hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu wissen. Denn die Umstände sind sehr unklar, was nachher passiert worden ist, weil einer der Geiseln ist angeschossen worden und noch ein Angestellter vom Flughafen. Man hat das am Avilés zuschieben. Es ist aber so, dass man keine Waffe gefunden hat beim Avilés. Es kann also nicht der Avilés gewesen sein, der auf die Geisel geschossen hat und er selber ist auch verwundet worden. Man hat jetzt herausgefunden, dass der andere Polizist, der den Avilés angeschossen hat und die Geiseln, dass der Polizist gar kein Recht gehabt hätte, von Waffen einen Gebrauch zu machen. Wir haben uns nachher gefragt, ja, wie kommt das dazu und wieso kommen so Verhärtungen und wie ist die Flucht genauer gelaufen. Und wir haben uns dann an Jean-Pierre Gabade gewendet, der da ein bisschen genauer Bescheid weiss. Und ich habe ihn, glaube ich, am Telefon. Jean-Pierre, bist du da?
Ja, salut.
Ich hätte dich gerne fragen, was du genauer weißt, erstens mal über die Flucht, über den Vorgang und vielleicht nachher noch über Haftbedingungen und Justizverfahren in Poschü.
Gut, Sie haben hier natürlich in der Zeitung in der Westschweiz viel mehr über den Fall erzählt, mit riesigen Fotos. Das Fernsehen ist dabei gewesen und hat alles können mitfilmen und direkt übertragen. Der Mord am Polizist Vögelin direkt übertragen. Und jetzt im Ebdo, im letzten, hat es auch einen langen Bericht gehabt. Jetzt finden wir dort, in dem Bericht sind interessante Details jetzt zum Vorschein gekommen. Also wie du gesagt hast, Polizeipsychologie hat es wollen, dass der Vögelin, wo damals der Geronimo Avilés verhaftet hatte, von sich aus, von seinem Auto aus, wenn man im Radio gehört hat, dass da Geiselnahme war, von seinem ehemaligen Zögling, wenn man das so will nennen, er ist auf Blechstrett gefahren und hat sich dann also sofort ohne Gilet gegen die Schüsse, nicht, hat er sich einfach da entschieden, von sich aus dort mal mit dem Geronimo zu verhandeln. Seine Polizeipsychologie war die, er kennt mich ja noch, wir haben ja zusammen gearbeitet, nicht so, wie man das so am Anfang von dem Jahrhundert damals so gesagt hat. Es gibt so eine gewisse Komplizenhaft nicht, zwischen dem Polizist und dem Räuber. Nicht? Gut, auf jeden Fall hat das natürlich nicht hingehauen, weil der Jérôme Avilés sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat bei seiner Verhaftung, wie viele andere von meinen Klienten auch mit den Waadtländer Inspektoren. Und ich kenne noch andere, die das Erste, was sie würden machen, wenn sie könnten, wäre der Polizist verschiessen, den sie verhaftet hat. Gut. Ein anderes Detail, das wichtig ist, was du vorher gesagt hast, wo der Geronimo aus dem Hangar rausgegangen ist mit einer Geisel, hat er keine Pistole mehr bei sich gehabt. Und dann ist er angeschossen worden, ein Kopfschuss. 90% der Kopfschüsse sind meistens tödlich. Nicht? Er ist aber nicht gestorben, aber der Geisel ist auch verletzt worden, durch die Polizei natürlich, weil man jetzt herausgefunden hat, dass er damals der Geronimo gar keine Waffe mehr auf sich gehabt hat. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man die Zeitung jetzt noch liest. Beim Prozess habe ich den Avilés gesagt, er warte nur auf eine Gelegenheit von der Polizei, abgeknallt zu werden. Mit anderen Worten, es wäre so schön, wenn er jetzt abgeknallt worden wäre, dann könnte die Bevölkerung und Polizei sagen, aha, es ist ein Selbstmordversuch gewesen. Mhm. Jetzt, Boschü ist nicht ein besonders schlimmer Knast im Vergleich zu Regensdorf. Knast sind alle Momente ziemlich schlimm. Weil das Klima, das drinnen herrscht, weil man kurz erzählen, wie Boschü ist. Boschü ist ein renovierter Knast, hat keine Mauer drumherum, sondern einen Zaun, einen ziemlich hohen Gitterzaun mit so Stacheldraht oben drauf. Und dann seit etwa 2 Jahren hat es einen etwa vierfachen NATO-Stacheldraht drumherum, weil nämlich vorher zwei sehr bekannte Fluchten gegeben, wo jeweils etwa 8 bis 11 Gefangene das erste Mal durch einen Tunnel unter dem Zaun durch können fliehen und das zweite Mal ein halbes Fußballteam vom Fußballplatz über die Gitter geklettert ist. Und dann hat es eine andere Flucht gegeben, später nach dem NATO-Zaun. Das war die von Jean-Pierre Vogel-Fasel und so weiter, im Sommer 81, wo das Schloss vom Tor gesprengt haben. Dass Pistolen ins Gefängnis kommen, ist nichts Besonderes. Es hat es auch in Lenzburg gegeben, in Boschü, in Regensdorf, wir wissen noch. In Boschü ist es jetzt so gewesen, dass man glaubt, die Pistolen seien in den Wäsch von der Wäscherei reingeschmuggelt worden. Ich meine, das ist ja gleich. Man muss wissen, dass bei dem Boschü innerhalb, also außerhalb von dem Zaun, hat es noch eine andere Kolonie, das nennt sich Kolonie, für die letzte Vollzugsphase vom Strafvollzug, wo auch die Landwirtschaftsbetrieb ist und die Wäscherei und so weiter. Es gibt also ziemlich viel Betrieb. Jetzt, einerseits weiß ich, dass, gut, ich meine, ich kann nicht natürlich nicht anmassen, jetzt über Boschü zu reden, wie jemand, der drinnen war, einige Jahre und Monate. Aber was ich so von meinen Klienten weiß, ist, dass, und auch vom GAP her, es ist eine Anstalt, wo als angenehm angeschaut wird, grosser Mode als Regensdorf und Thorberg. Man muss vielleicht sich vorstellen, dass seit einigen Jahren es eine Direktorenkonferenz gibt, wo alle Anstaltsdirektoren sich regelmäßig treffen und dann in so einer Art entscheidet, welche Knast jetzt welche Sicherheitsstufe hat. Und dann hat sich eine Art jetzt herausgebildet, dass einige Knast als Disziplinarknast mehr verwendet werden. Oder wenn sie eine Disziplinarabteilung haben, das wäre so also Regensdorf und Thorberg. Das sind so die schlimmsten, könnte man sagen. Vorher kommt dann noch, also ich meine, von der rückfälligen Knast, vorher kommt Boschü und noch vorher kommt Lenzburg. Also Rückfällige tut man zuerst versuchen nach Lenzburg oder La Stampa und dann oder Boschü und dann, wenn es dumm tönt, tut man sie nach Thorberg und Regensdorf. Wenn ich sage, dumm tönt, ist nicht das in der Sprache von der Gefängnisanstalt. Nicht?
Ja.
Gut, es hat mehr Veranstaltungen in Boschü, es hat einen Hochsicherheitstrakt, der heisst bezeichnungsweise Warte- und Beobachtungstrakt. Dort, nach meiner Ansicht nach, war nie jemand länger als 6 Monate drin. Einmal, mal, viermal, über 2 Jahre, aber das war eine Ausnahme gewesen. Und wenn er dann nach 6 Monaten rauskommt, Christian Müller zum Beispiel, ist auch draußen im Normalbetrieb dort. Oder? Und wenn es dann irgendwie einen Verdacht gibt auf Fluchtgefahr, tut man sich schnell nach Thorberg oder Regensdorf versetzen. Es ist eine lockere Stimmung als in Regensdorf, es hat weniger die germanische Arbeitsmoral. Aber das Gegenteil ist dann, dass durch den Willen in einem knaschen, reibungslosen Tagesablauf zu machen, nicht? Tut sich die Repression auf eine andere Ebene verleiht. Das heisst, man spürt nicht mehr direkt die Repression vom Direktor oder von der Abwesenheit von Veranstaltungen und Ausbildungsmöglichkeiten, sondern Gefangene werden dann gegeneinander ausgespielt. Ein Klient von mir, der Jean-Pierre Vogel, ist zum Beispiel vor etwa 2-3 Monaten zusammengeschlagen worden von Gefangenen im Beisein von Wärter, die dann zuschauen, dem Wärter, was lernt. Und gut, dann hat ihm ein Ohr halb abgerissen und das Nasenbein gebrochen und so. Und dann ist er auf Lenzburg gekommen, um sich rehabilitieren. Dort hat er natürlich dann leider den Fehler gemacht, dass man ihn mit einer Waffe in Lenzburg getroffen hat. Jetzt, ein Franzose hat mal gut ausgedrückt, welches Klima dort herrscht in Bourgeois. Es ist die heuchlerische Gutmütigkeit vom Direktor macht das Klima unerträglich. Das heißt, man weiss nicht mehr, gegen wen man sich direkt muss wenden muss. Die Wärter tun dich direkt dort schlagen. Du hast nicht so eine Figur, wo du kannst irgendwie die Repression in dieser Figur personifizieren. Gut, muss einfach sehen, dass alle Knäste in dieser Situation einfach unerträglich sind. Und ich würde sagen, was so außergewöhnlich ist bei dieser Flucht, ist eigentlich nicht, dass Bourgeois jetzt besonders hart geworden ist. Man wird das in anderen Knästen sehen, aber es ist richtig, dass man natürlich mehr Pistolen wird brauchen, je weniger andere Möglichkeiten es gibt, zu fliehen.
Du Jean-Pierre, ich danke dir vielmals. Bitte. Wir können ja nachher noch später darüber reden.
Okay.
Und an dieser Stelle kommt jetzt noch Musikwunsch.
Ja, also der Musikwunsch ist vom Miklos für den Peter. Er hat sich gewünscht All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Jetzt ist uns das Missgeschick passiert. Das ist ein Doppelalbum, wo leider nur eine Platte drin ist und gerade ein Stück nicht. Aber wir haben gefunden, Gypsy Eyes sagt doch auch ganz nett. Und darum Gypsy Eyes von Jimi Hendrix vom Miklos für den Peter.
Thank you.
gut, jetzt sind wir wieder drauf. Wir hätten an sich noch einen Wunsch aus dem Dorf von dieser längeren Liste, und zwar wäre das eine Symphonie von Beethoven. Wir hätten gerne etwas Klassisches gebracht. Aber das, was wir gefunden haben, ist nicht die 5. und auch nicht die 9., sondern irgendetwas Komisches. Und darum tun wir in einer nächsten Sendung mal, noch einmal darauf eingehen. Der nächste Plattenwunsch ist von der Katrin für den Alfie, L'anno che verrà vom Lucio Dalla.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso.